Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Heute eine Stunde später als gewöhnlich, aber verlässlich wie immer berichten wir von wichtigen Kulturereignissen des Tages. Am Deutschen Theater Berlin wird mit 3 Uraufführungen die Lange Nacht der Autorinnen gefeiert. Eine Rarität. In Bremerhaven hatte Bohuslav Martinus' Oper Mariechen von Nimwegen Premiere. Und Essen in der Fotografie nicht immer appetitlich. Die Berliner CO-Galerie bietet Food for the Eyes. Zum 10. Mal schon hat das Deutsche Theater Berlin zu den jährlich stattfindenden Autorentheatertagen eingeladen. Zu sehen gab es in den vergangenen 2 Wochen 5 internationale Produktionen, 10 Gastspiele aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, dazu noch 3 Uraufführungen. Alles endete heute mit einer langen Nacht im Deutschen Theater und aus dem hat sich Michael Lages aufgemacht zu uns ins Studio. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Vergangenen Dezember hat die Jury des Stückewettbewerbs aus über 100 Texten 3 ausgewählt, die zum Ende der Autorentheatertage, also heute, uraufgeführt werden sollten und uraufgeführt worden sind. Schauen wir zuerst einmal auf eine Koproduktion mit dem Schauspielhaus Graz, Ruhig Blut. Es ist das erste Stück der Südtirolerin Eleonore Cuen-Belasi, die Philosophie studiert hat und 3 Frauen auf 3 Plastikstühlen auf den Gehsteig setzt.
Der Zustand ist aushaltbar, nicht wahr?
Der Zustand ist aushaltbar, was?
Der Zustand bleibt aushaltbar, oder?
Aushaltbar, solange der Zustand bleibt. Doch die Risse im Asphalt sind nicht aushaltbar.
Ja, die Risse im Asphalt bringen die Sprecherin und den einen Sprecher, den wir da gehört haben, irgendwie fast aus dem Gleichgewicht. Was für Abgründe, Michael Lages, kommen da in diesem Spiel zum Vorschein?
Also es ist tatsächlich das Bemühen, sich vorzustellen, wie das ist, wenn einem, wie soll man sagen, der Boden unter den Füßen unsicher wird. Also diese Risse im Asphalt sind ganz wörtlich gemeint. Es sitzen Wesen, Frauen und Männer, also im Stück sind es nur Frauen, aber hier auch von 2 Männern gespielt, sitzen in einer Position und spüren, dass ihnen, ja, das, als wenn es ein Vulkan wäre, als wenn sie auf dem Vulkan säßen, es sind Risse im Asphalt und sie wissen nicht, wo die herkommen und wo die hinführen. Die Inszenierung macht etwas ganz Wichtiges. Es ist ja nicht so, dass hier einfach nur Stücke gezeigt werden, sondern die Koproduktionen sind immer auch schon fertige Inszenierungen, in dem Fall von Clara Weide. Die hat eine tolle Bühnenbildnerin dabei gehabt, Thea Hoffmann-Axthelm. Die hat, also wenn Sie Schiffe kennen, dann wissen Sie, was Wanten sind. Also so kreuz und quer gespannte Seile, die gemeinsam denen sozusagen die Möglichkeit geben, nach oben zu klettern. Und dies ist quasi ein Bühnenbild, das nur aus solchen Verstrebungen, aus Seilen besteht. Und in denen befinden sich diese Figuren nicht auf Hockern oder sonst wie auf der Straße, sondern in einem sehr abstrakten, aber sehr tollen Raum, weil der überhaupt keine Sicherheit bietet. Man kann sich da festhalten, man kann sich da positionieren, man kann sich da auch hängen lassen in diesen Wanden, aber man hat nie wirklich Sicherheit. Und auf dieser Basis entwickelt sich eine vielstimmige Fantasie darüber, was passiert, wenn einem all das sozusagen unter den Füßen wegbricht, zivilisatorische Sicherheiten und was der Dinge mehr sind, auf die wir uns bislang immer verlassen hatten. Es ist ein sehr kopflastiger Text, es ist eine hochintelligente Inszenierung in dem Fall, die den Text deutlich stärkt. Und deswegen, der Text hat mich nicht so sonderlich vom Stuhl gerissen, aber die Inszenierung schon.
Die zweite Arbeit heißt Entschuldigung. Es ist ein Stück, das in Zusammenarbeit mit dem Theater Neumarkt Zürich entstand. Was war an Lisa Danulats Text und der Regie von Peter Kastenmüller besonders?
Dass es so vollkommen unzugänglich war. Also Lisa Danulat ist schon öfter mal aufgefallen als sehr, also ich möchte das sehr positiv sagen, als verschrobene Autorin, die also sehr sonderbare Strategien für ihre Stückentwürfe hat. In diesem Fall hat sie einige Geschichten parallel geschrieben. Einmal geht es um eine Frau, die in Schweden angeblich jemanden ermordet hat. Parallel dazu geht es um ein Mutter- und Tochterpaar, das irgendwo in der Schweizer Gegend am Bodensee darüber nachdenkt, wie das mit der Mutter wird und dem Gemeinsamen. Und die Mutter möchte sich eigentlich aus dem Leben verabschieden. Diese Geschichten laufen eigentlich völlig parallel und haben keinen engeren Zusammenhang. Die Bühne von Alexander Wolf, die echte Attraktion an dem Abend ist, eine richtige Trash-Bühne mit viel Spiegelscherben drin und sogar Fuchs und Hase, die sich gute Nacht sagen, also Murmeltier, nicht Hase. Und das ist eine echt witzige Bühne, auf der man aber nicht wirklich mitbekommt, was die Welt im Inneren zusammenhält. Eigentlich nur diese Bühne, eigentlich nur diese Optik. Der Text ist sehr, sozusagen, ja, sehr, sehr anstrengend in die verschiedenen Splitter zerteilt, deswegen die Splitter auf der Bühne. Aber überzeugt noch viel weniger, als es der vorherige Text tut.
Jetzt bleibt noch die Hausproduktion des Deutschen Theaters. Svea-Lena Kutschke hat das Stück Zu unseren Füßen das Gold aus dem Boden geschrieben. Ein alter Trinker hat darin seinen Auftritt, ein lesbisches Paar, ein Geflüchteter, eine depressive Frau und ihr Ex-Mann. Wohnungsnot gehört zu ihrem Alltag.
Jetzt hast du Laminat in der Wohnung und sie hat die Dielen. Aber hier bist du der mit der Festanstellung, also musstest du auf den Wohnungsmarkt. Sie kriegt ja gar nichts mehr. Kennt man ja die Horrorgeschichten. Schlangen im Treppenhaus, völlig selbstentblößende Bewerbungswappen, Bestechungsgelder, der selbstvernichtende Verzicht auf jeden Anspruch, Schimmel im Bad, Wasserschäden in der Küche, das kostet dich doch alles nur ein belustigtes Augenrollen, was klug temperiert signalisiert, du und der Makler, ihr versteht euch, wenn sowas stört, der soll nach Potsdam ziehen.
Ein guter Joke. Ja. Eine ja, stimmsichere, eine wortgewandte Stimme eigentlich hören wir da. Trotzdem scheint dieser Sprecher wenig Handlungsspielraum zu haben. Was für eine Realität fängt denn dieses Stück
ein? Das ist eine Veranstaltung fast ganz ohne Handlung, ist aber trotzdem der echte Knüller dieses kleinen Festivals. Svea-Lena Kutschke hat einen Text geschrieben, der vollkommen unszenisch ist. Diese Figuren, die sie aufgezählt haben, das war gerade eben sozusagen ein Anwalt, der über die eigene geschiedene Ehe philosophiert und die Wohnungsnot, die daraus entsteht. Und alle diese Figuren reden eigentlich immer nur über sich selbst oder über die anderen, aber nicht miteinander. Sie spielen bedingt miteinander, indem wir alle in einem Kreis um sie herum sitzen. Sie sitzen mit uns im Kreis, gehen manchmal in die Mitte auf einen großen Gebetsteppich quasi. Das ist alles ein bisschen auch arabisch untertönt. Die stärkste Frau ist eine junge Türkin, die in der Psychiatrie arbeitet und sich eigentlich immer nur noch wehren will gegen das System und sich auch nicht immer unter Kontrolle hat und gerne mal zuschlägt. Also der Text steckt voller Hass, voller Schmerzen, voller Verzweiflung in so einem Pankower Hinterhof, also nichts Feines, sondern wirklich sozusagen das Abgeranzteste vom Abgeranzten. Und da leben diese alle so auf einem Haufen und dann gibt es so plötzliche Fokussierungen auf einen jungen Araber, der da auftaucht, der Geliebte der älteren Frau wird, gleichzeitig aber auch eine Erinnerung in dem betrunkenen, ständig betrunkenen Ex-Polizisten auslöst. Das ist sehr geschickt sortiert und sehr geschickt zusammengestellt von Andras Demeter, einem ungarischen Autor, der am DT arbeitet, inzwischen mit dieser Kreisidee grandios ins Szenische gebracht. Normalerweise rege ich mich wahnsinnig auf, wenn ich überhaupt nicht mitbekomme, wie das szenisch funktionieren soll. Diesmal habe ich keine Sekunde dran nachgedacht, ob ich da eine Szene brauche, ein Bühnenbild oder irgend sowas, sondern die Geschichte funktioniert als Erzählung und trotzdem ist es ein Stück.
Mit der langen Nacht der Autorin gehen die Theatertage im Deutschen Theater nach 2 Wochen zu Ende. Michael Lages hat uns geschildert, wie er die 3 prämierten Uraufführungen erlebt hat. Dafür besten Dank.
Gerne.
Und schön, dass Sie im Studio waren. Es gab Zeiten, in denen es Berufe wie den des Türmers gab. Von einer Wächterstube aus beobachtete der Türmer die Umgebung und warnte vor Gefahren, vor marodierenden Truppen, Soldaten, Bränden. Der tschechische Komponist Bohuslav Martinů wurde in einem Wachturm geboren und er wuchs dort auf, bis die böhmische Heimat, in der er vom Geigenunterricht lebte, zu eng wurde und er nach Paris zog. Das war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Martinus erste große Kompositionen entstanden dort, mehr dann in der Emigration in den USA und in der Schweiz. Bohuslav Martinů starb 1959. Er gehört zu den eher selten gespielten Komponisten. Umso schöner, dass in Bremerhaven eine Rarität aufgeführt wurde. Uwe Friedrich erreichen wir nach der Premiere von Mariechen von Nimwegen. Guten Abend, Herr Friedrich.
Guten Abend.
Martinu nutzte als Vorlage ein niederländisches Mysterienspiel aus dem 16. Jahrhundert. Was macht er mit dem bestimmt wundersamen, frommen Stoff?
Er belässt es so wunderbar und wundersam. Es ist ja das Zusammentreffen von Mariechen, das sich verirrt hat mit dem sie vermeintlich rettenden Teufel. Sie bleibt 7 Jahre bei ihm und zum Schluss wird sie vom Teufel getötet, beklagt und der Chor singt zum Schluss ein Halleluja. Es wird also angedeutet, dass ihr vergeben wird für ihre Verfehlungen. Das ist interessanterweise auch ein sehr sexueller Stoff. Als sich Martinu diesem religiös grundierten Mysterienspiel zuwandte, hat er ja betont, keinen biblischen Stoff genommen, sondern einen zwischen ja zupackender Märchenwelt und Religiosität changierenden.
Und was interessiert Martinu an dem volkstümlichen Gehalt der Mysterienspiele?
Also er suchte Mitte der 30er Jahre nach neuen Wegen, die aber doch traditionsbewusst sein sollten. Also er verband in den Stücken, eigentlich sind es 4 religiös grundierte Einzelstücke. Heute Abend in Bremerhaven wurden 2 gespielt als Prolog, die Geschichte der klugen und törichten Jungfrauen und dann eben dieses Mysterienspiel. Er verbindet darin musikalische Formen des Spätmittelalters mit böhmischer Folklore und das Ganze auch noch harmonisch, ja, ein bisschen angeschärft, ein bisschen angeschrägt, wobei er von sich selbst auch sagt, er sei kein Avantgardist. Und wir können mal kurz in die Szene reinhören, wo der Teufel Mariechen verführen will, sie aber gewarnt wird. Man hört auch an diesem Ausschnitt schon ganz schön, dass es fast so eine Art episches Theater ist. Es gibt einen Theaterprinzipal, eine Sprechrolle, der kommentiert dann immer wieder, was den Personen passiert auf der Bühne.
Ulrich Mokrosch hat Regie geführt, ist Intendant des Stadttheaters Bremerhaven, auch selbst Schauspieler. Was holt er aus dieser Form raus?
Das Interessante ist, dass er es sozusagen als eine, ja, Zuhälterballade, könnte man vielleicht sagen, inszeniert. Dieser Teufel bringt Mariechen in eine Kneipe in Antwerpen und offensichtlich muss sie da anschaffen gehen. Das ist natürlich ein ziemlicher Skandal. Die sehen dann Theater auf dem Theater, sehr witzig inszeniert. Wiederum ein Mysterienspiel mit dem gekreuzigten Christus und Mariechen gerät in so einen Verzückungs Zustand. Da verliert der Teufel an Macht. Das Ganze auf einer sehr einfachen Bühne von Ocarina Peter und Timo Dentler. Das sind auch wieder im Grunde Theaterdielen. Eine Bühne, die so montiert ist, dass sie hochfliegen kann, gekippt werden kann, durch sie kann durchgeleuchtet werden auf die vernebelte Bühne. Das sieht dann aus wie Gittermuster, die Gefangenen dieser Geschichte, die sich nicht wirklich befreien können. Sehr, sehr schöne, im Grunde simple Theatereffekte, auch da ein Rückgriff auf das Mysterienspiel des Mittelalters und auf das Volkstheater, eine sehr geglückte Produktion dieses Stücks.
Den Abend hat Hector Tatanis dirigiert. Er ist seit der Spielzeit 2017-18 stellvertretender Generalmusikdirektor am Stadttheater, außerdem künstlerischer Leiter und Gründer des Argo-Ensembles, mit dem neue Konzertformate probiert werden. Schauen wir zu selten nach Bremerhaven?
Ja, das muss man schon selbstkritisch sagen. Das liegt ja so ein bisschen ab vom Schuss. Es dauert auch, bis man mit der Bahn hier ist. Und dann lohnt es sich doch, denn das war wirklich toll dirigiert heute mit einem großen Gespür für die Klangfarben Martinus. Die hatten kurz vor der Premiere noch großes Pech, dass ihnen das Mariechen ausgefallen ist. Diese Rolle, sollte man meinen, hat niemand drauf. Aber doch, Julia Bachmann hat ganz schnell die Inszenierung gelernt, die gar nicht einfach ist, hat das großartig gesungen, hat sich auch sehr gefreut über den verdienten Erfolg. Auch der Teufel von Vikrant Subramanian oder der Prinzipal, der Schauspieler Mark Winzing, alle sehr gut in dem Vorspiel. Das ist im Grunde ein Oratorium für den Chor, für Chor und Orchester. Auch der Chor in sehr guter Verfassung. Ich habe mich sehr gefreut, heute Abend hier zu sein, eine echte Entdeckung gemacht. Und mein einziger Einwand wäre, sie hätten meinetwegen gerne noch weiterspielen können und die anderen beiden Mysterienspiele, die zu diesem Quartett gehören, dann auch noch spielen wollen. Ich hätte sehr viel Lust auf die anderen beiden Stücke.
Mariechen von Nimwegen in Bremerhaven sind die Marienspiele des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů in einer Inszenierung von Ulrich Mokrusch aufgeführt worden. Uwe Friedrich war unser Premierenkritiker. Ihnen vielen Dank. Foodporn, Essen in Szene gesetzt wie Pornografie, ist bei Instagram und im Internet als Motiv fast so beliebt wie Selfies. Was wir essen, teilen wir anderen eben gerne mit. Und was wir essen sollen, zeigt uns die Werbung in Hochglanzanzeigen. Dass die Lebensmittelfotografie aber keine Erfindung der Gegenwart ist, zeigt nun eine Ausstellung in der Berliner CO-Galerie. Sie heißt Food for the Eyes, Augenfutter. Meinem Kollegen Gerd Brenner verging beim Rundgang mit dem Chefkurator des Fotografiemuseums manchmal allerdings der Appetit.
Es wird auch eklig,
warnt Hauptkurator Felix Hoffmann. Und das schon gleich zu Beginn der Ausstellung.
Und das Irre ist, dass die Ausstellung wirklich anfängt mit Bildern, die kurz nach der Erfindung der Fotografie angefangen haben. Also das ist alles so um 1850, also die Fotografie ist gerade 10, 11 Jahre alt.
Die fotografierten Körbe mit Obst wirken wie exakte Schwarz-Weiß-Kopien gemalter Stillleben. Und wie bei den gemalten Vorlagen gilt für die Fotografien:
Das Stillleben hat eben immer das Metaphorische.
Es geht um Vergänglichkeit. In der Malerei wurde die etwa durch die Stubenfliege auf dem prallen Apfel symbolisiert. Die konnten die frühen Fotografen nicht auf ihre Platten bannen, aber dafür den Verfall selbst. Die welken Blätter, das fleckige Obst.
Es ist vorbei, es ist vorbei, bye, bye.
Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung. In dem Riesenabzug einer aktuellen Arbeit von Kiernan Monahan scheint das Erdbeereis aus der Verkaufstheke dem Betrachter direkt auf die Schuhe zu tropfen.
Was soll das Bild?
Fragt Felix Hoffmann.
Ist es jetzt eine Werbung? Ist es eine Anti-Werbung? Ist es eine Reflexion auf die Gesellschaft? Oder zeigt es quasi gerade so eine Reflexion unserer Instagram-Gesellschaft?
Das Auge ist mit und die Kameralinse erzählt vom Überdruss der Gier oder dem Hunger der Esser. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden auch die Bilder vom Essen bunt. Die Kochbücher der 50er Jahre präsentieren Käseigel, Hawaii-Toasts und Schweinebraten.
Die eigentlich so drüber sind von der Farbigkeit, dass man das Zeug ja gar nicht essen will. Ist es Plastik oder ist es Haarspray? Ja, was ist das eigentlich?
Vor allem sind es Sehnsuchtsbilder aus der kargen, grauen Nachkriegswelt. Ich bin, was ich esse. Das Ausstellungskapitel Around the Table rückt die Tischgesellschaft ins Bild. Der Fotograf Peter Wenzel hat Familien in der ganzen Welt fotografiert, zusammen mit ihren Lebensmitteln für eine Woche. Die Mendozas aus Guatemala zum Beispiel hocken hinter Körben mit Gemüse. Die amerikanische Kleinfamilie daneben sitzt vor Riesenpackungen mit Cornflakes. Alle Menschen müssen essen. Aber was wir essen, verweist auf Ungleichheit.
Guten Appetit allerseits.
Danke. Danke.
Vom Essen als Statussymbol erzählen vergilbte Fotos, wie sie in jedem Familienalbum zu finden sind. Das stolze Brautpaar vor der Hochzeitstorte, die Familie sitzt am Weihnachten zu Tisch, die Kollegenschar auf der Betriebsfeier mit erhobenen Gläsern.
Guten Appetit allerseits.
Danke. Danke.
Wenn es so schmeckt, wie es aussieht.
Aber bestimmt doch.
Die Ausstellung zeigt beides. Den gedeckten Tisch als Bild einer heilen Welt und das verwüstete Hotelbuffet als Symbol der Überflussgesellschaft. In Martin Paas Großfotografie Hotdog Stand stellt sich der Ekel durch die wie besessen mit Ketchupflaschen und Würsten hantierenden Kundinnen ein.
Dann mal los! Olli!
Olli!
Dann mal hinein in die Sau! Olli!
Am Ende geht es wahrscheinlich immer so um die Frage von Werden und Vergehen.
Die Fotografien der Schau zeigen die selbstvergessene Gier beim Essen, genauso wie sinnlich in Szene gesetzte Lebensmittelprodukte neben dem welken Gemüse und dem fauligen Obst. Die Berliner Ausstellung Food for the Eyes. Nicht für Besucher mit empfindlichen Mägen geeignet, aber für solche, die über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Guten Appetit.
Food for the Eyes. Gerd Brendel hat sich für Fazit in die CO-Galerie begeben. Die Berliner Ausstellung, an der so bekannte Künstler wie Peter Fischli, Nan Goldin, Cindy Sherman und Wolfgang Tillmanns teilnehmen, ist bis zum 7. September geöffnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Jan Türkiran.
In Bielefeld wurden heute die Big Brother Awards für schlechten Umgang mit Daten übergeben. Silke Schmidt berichtet.
Zum zweiten Mal in Folge wird die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen mit dem Negativpreis ausgezeichnet. Diesmal steht CDU-Innenminister Peter Beuth persönlich unter Beschuss. Die Kritik? Er habe die Analysesoftware einer US-amerikanischen Firma angeschafft, die dem Auslandsgeheimdienst CIA nahestehe. Das hessische Innenministerium bestreitet den Vorwurf auf ARD-Anfrage. Für gefährlich hält die Jury außerdem Geschäftsmodelle wie das der Firma Presire aus Aachen, die mit einer Software die Sprachmerkmale von Menschen untersucht, um daraus Rückschlüsse auf ihren Charakter und ihre Fähigkeiten zu ziehen.
Auch das Online-Portal der Wochenzeitung Die Zeit erhielt den Negativpreis für seinen sorglosen Umgang mit Google-Diensten. Hollywood-Prominenz wendet sich in einem offenen Brief an die Bewohner der sächsischen Stadt Görlitz. Diese sollen sich nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hingeben. Am 16. Juni könnte nämlich Sebastian Wippel zum ersten AfD-Oberbürgermeister Deutschlands gewählt werden. Dies sei ein missverständliches Signal in die Welt hinaus, sagte der Initiator Michael Simon de Normier. Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem von Stephen Daldry, Brigitte Broch und Bernhard Schlink. Alle haben bereits in der als Girlywood bekannten Neiße-Stadt gedreht. Der russische Journalist Ivan Golunow ist nach 2 Tagen im Polizeigewahrsam in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Investigativreporter war am Donnerstag festgenommen worden. Ihm wird der Handel mit Drogen vorgeworfen. Die Online-Plattform Medusa, für die Golunow arbeitet, erklärte, der Journalist sei im Polizeigewahrsam schwer misshandelt worden. Man gehe davon aus, dass Golunow aufgrund seiner Arbeit verfolgt werde. Er hat unter anderem Korruptionsfälle in Russland aufgedeckt. Die Kirche La Sagrada Familia in Barcelona hat endlich eine ordentliche Baugenehmigung. Ganze 137 Jahre nach den ersten Arbeiten. Die Erlaubnis gilt bis 2026. Bis dahin soll das Meisterwerk des Architekten Antoni Gaudí vollendet sein. An der Basilika wurde seit 1882 ohne offizielle Erlaubnis gearbeitet.
Ende der 70er Jahre führte die Französin Sophie Calle ihre erste künstlerische Aktion durch. Über ihre Mutter heuerte sie einen Privatdetektiv an und ließ sich von ihm beschatten. Weil sie aber auch ein Andenken an den unbekannten Verfolger haben wollte, bat sie einen Freund, jeden zu fotografieren, der sie zu verfolgen schien. Und so gab es dann schon mal 2 Berichte. Sophie Calle hat sich schnell selber zu einer Art fotografierender Detektivin entwickelt und es macht ihr erkennbar Lust, sich über die Grenzen des Privaten und Intimen hinwegzusetzen, mit Fotografien und Texten. In der Schweiz präsentieren das Fotomuseum Winterthur und das Kunstmuseum Thun, zeitlich versetzt, zum ersten Mal Arbeiten der Künstlerin. Nadine Wittlisbach, die Direktorin des Fotomuseums, habe ich unterwegs erreicht. Leider hört man, dass die Telefonverbindung schwer zu halten war. In ihren Werkzyklen gibt Sophie Calle viel von sich preis, unter anderem, dass sie mit Mitte 20 als Striptease-Tänzerin in Paris gejobbt hat oder dass sie einen ihrer Partner dazu überreden konnte, sie zu heiraten. Dennoch will sie in der Öffentlichkeit nicht auf ihr Leben angesprochen werden. Von Nadine Wittlisbach wollte ich wissen, wie Sophie Calle, die zur Eröffnung ins Fotomuseum kam, denn auftrat.
Also Sophie Calle ist und bleibt die Sophie Calle, die nur das erzählt, worauf sie Lust hat, die sich nur auf Gespräche einlässt, zu den Themen, die sie interessant findet in diesem Moment. Und man muss auch immer ganz klar sagen, dass auch das, was als autobiografisch daherkommt, genauso stark fiktionalisiert wurde. Also wir hatten eine sehr tolle Aufbauphase, die war auch für den Aufbau vor Ort. Und es war eine sehr schöne und bereichernde Begegnung. Sie erzählt sehr viel, aber sie erzählt nur das, worauf sie gerade Lust hat.
Aber sie erzählt sehr gut. Für mich ist sie überhaupt eine Geschichtenerzählerin, die mit ihren kleinen Texten fast noch mehr verführt als mit Bildern. Was interessiert Sie als Direktorin des Fotomuseums an den Bildkompositionen von Sophie Kall?
Also für mich ist das Werk ganz klar zweigeteilt in diesem Sinne, dass der Text eine ebenso wichtige Rolle spielt wie das Bild. Also für mich gibt es nicht nur das Bild, im Gegenteil. Das entwickelt eine Wechselwirkung dieser beiden Medien. Und das Wichtigste an ihren Arbeiten generell ist eigentlich, dass sie es schafft, konsequent überall Leerstellen einzubauen, offene Fragen einzubauen, die wir dann als Betrachterin oder als Betrachter wieder mit unseren Emotionen oder Erfahrungsräumen eigentlich ausweiten können.
Es gibt einen Bildzyklus, den ich sehr beeindruckend finde. Das sind blinde Menschen, die sie gebeten hat, sich an die letzten Bilder zu erinnern, die sie noch mit eigenen Augen wirklich sehen konnten. Haben Sie den auch in Ihrer Ausstellung?
Ja, das ist die Serie La Dernière Image. Und das ist in der Tat eine sehr bewegende Arbeit. Also wir haben auch sehr viele Besucherinnen und Besucher, die mit großen Emotionen auf diese Arbeit reagieren.
Sophie Kall hat weit über 20 umfangreiche Fototextzyklen geschaffen. Sie ist jetzt 66 Jahre alt. Auf welche Phase Ihres Schaffens fokussieren Sie in den zwei Ausstellungen?
Also wir in Winterthur zeigen Arbeiten primär aus den letzten 15 Jahren und zwei ältere Arbeiten. Wir zeigen 5 Werkzyklen.
Welche sind das?
Les Aveugles, Que voyez-vous, La dernière image, Parce que und Detachment.
Also die Blinden, was sehen Sie? Das letzte Bild, die Entfernung und?
Und weil. Bachsegö ist eine wunderbar verspielte Arbeit. Das sind Bilderrahmen, die bedeckt sind von einem Filztuch, das man anheben kann. Auf diesem Filztuch ist Text gestickt und dieser Text gibt darüber Auskunft, was Sophie Kall sich überlegt hat zum Bild, das, wenn man den Vorhang anhebt, darunter zu sehen ist. Das ist eine insofern interaktive Arbeit. Das sind alles Bilder, die sie mit ihrem Handy gemacht hat, mit einem iPhone. Also das sind digitale Fotografien. Und mit den Texten erhalten die eine witzige Erzählweise.
Die Ausstellung in Winterthur heißt Un certain regard. Man kann das mit ein gewisser Blick übersetzen. Er deutet auch eine Offenheit an. Die Position des Blickenden ist vielleicht nicht festgelegt. Haben Sophie Kalls Arbeiten denn oft einen verstörenden Charakter?
Also ich finde, dass sie einen verstören können. Es ist auch nicht bei allen Arbeiten gleich stark, aber die Komponente, dass es immer wieder paradoxe Momente entstehen, das ist sicher etwas, was ihre Arbeit auszeichnet.
Gibt es denn zwischen den Arbeiten, die Sie jetzt zeigen, den späteren Arbeiten aus den letzten 15 Jahren, verbindende Linien zum Frühwerk, vielleicht auch in inhaltlicher Hinsicht?
Also Sophie Kalls Werk lässt sich eigentlich in zwei Gruppen unterteilen. Das eine sind Arbeiten, die sich primär mit ihrer eigenen Biografie oder mit einzelnen Erfahrungen, die sie gemacht hat, die diese Erfahrungen zum Ausgangspunkt nehmen und daraus eine Arbeit entwickelt werden. Und der zweite Teil sind Arbeiten, die sehr dialogisch entstehen. Die entstehen dadurch, dass sie sehr viele Menschen trifft, für die sie sich zu interessieren beginnt. Also in Les Aveugles, die Blinden, ist so ein Beispiel. Und bei uns im Winterthur ist es eine sehr konzise Auswahl von Arbeiten, die sich eigentlich bis auf diese Bachsegö-Serie ganz stark mit anderen Menschen auseinandersetzt. Insofern, das verbindende Element in Sophie Kalls Werk ist meiner Meinung nach auch dieses Wechselspiel zwischen Bild und Text. Was vermag das Bild zu sagen, was der Text nicht kann und wo scheitert die Textebene dann letztendlich auch wieder. Also es ist auch ein Spiel mit dem Scheitern, ein Spiel mit der Leerstelle. Und auch diese beiden Elemente sind auch inhaltlich natürlich immer wieder in Sophie Kalls Werk vertreten.
Nadine Wittelsbach war das. Sie ist die Direktorin des Fotomuseums in Winterthur, wo eine Ausstellung mit Arbeiten von Sophie Kall eröffnet wurde. Bot or not? Diese Frage wurde heute Abend im Haus der Wissenschaft in Braunschweig gestellt. Das Publikum sollte beurteilen, ob ein Gedicht vom Bot, also von einem Computer, generiert war oder von Poetry Slammern stammte. Eine clevere Einladung, das Thema künstliche Intelligenz oder auch Machine Learning mal von der kreativen Seite anzugehen. Das Bundesbildungsministerium unterstützte die Veranstaltung, denn die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz sind das Thema des Wissenschaftsjahres 2019. Hilde Weg hat zwei Lyrikern und einer Lyrikerin zugehört, die eigene Texte und die eines Computers rezitierten.
Wer hat hier gedichtet? War es der Algorithmus eines PCs oder ein Mensch? Hören Sie selbst mal rein, wenn Autorin und Poetin Theresa Sperling vorträgt. Hier der Beginn von Gedicht 1, Titel Sphinx.
Wir thronen auf einem Berg der Unantastbarkeit und jeder Mensch, der uns begegnet, wird nur als Reisender gesehen. Er zieht vorbei, unfassbar weit von uns, von dem, was uns bewegt und könnt vorübergehen. Doch wir, selbstherrlich und übermächtig arrogant, weit weg von ehrlich, übernächtigt, ausgebrannt, geben ihm Rätsel auf. Unserem Gegenüber, das ihn, den lächerlichen anderen, nur selber widerspiegelt.
Und nun Nummer 2, ebenfalls nur die ersten Zeilen.
Weltraum der Straßen. Eine Gesellschaft, die in nichts Schönes verwandelt werden kann. Die Furcht, sich dem nämlichen Leben ergeben zu müssen. Es ist ein solches Vergnügen, schlafen zu wollen, um zum Weltraum der Straßen zu gelangen, zum Planet der Luftschiffe.
Und wie würden Sie urteilen? Das Publikum im Saal hat eindeutig entschieden.
18 mal Not und einmal Bot und eine Enthaltung.
Insgesamt wurden 6 Texte vorgestellt, 3 vom Computer und 3 von erfahrenen Poetry Slammern. Für Klaus Urban, Andi Substanz und Theresa Sperling eine reizvolle Aufgabe. Die Slammer konnten aus einer Auswahl von 4 Texten und mehreren Themen entscheiden, welchen Computertext sie neben den eigenen stellen wollten. An die Substanz.
Ich bin ja Lyriker und schreibe sehr assoziativ und dadurch kommt es dem schon sehr nahe, dem von der KI.
Eingebettet waren ihre Vorträge in einen Science Slam zum Thema künstliche Intelligenz sowie eine Podiumsdiskussion, die sich an die Vorträge anschloss. Ziel des Abends, so Gastgeber Thorsten Witt vom Haus der Wissenschaft.
Vielleicht auch so ein bisschen als Inspiration nehmen, um sich dann eben mit dem Thema künstliche Intelligenz weiter auseinanderzusetzen und sich darüber zu informieren.
Das Ergebnis fiel eindeutig aus. Alle maschinengenerierten Gedichte wurden von den 20 zufällig ausgewählten Jurymitgliedern aus dem vollbesetzten Saal klar erkannt. Dabei lieferte die Agentur 23 aus Wien die Computertexte. Und damit die Agentur, die mit einem blind eingesandten Maschinentext aus Goethe- und Schiller-Material immerhin die Brentano-Gesellschaft überzeugen konnte. Geschäftsführer Michael Katzelberger.
Also wir hatten wesentlich bessere Erfolge bei Texten, die von der Struktur her ähnlich waren. Also das war das große Learning eigentlich bei diesem Projekt jetzt für Bot or Not.
Für die Kooperation hatte die Agentur eine neue Programmierung gestartet und mehr Material gebraucht als gedacht. Rund 60.000 Texte brauchte es, bis ein erster passabler Entwurf entstanden war. Aber die Produktion läuft weiter. Bei den nächsten Abenden wird die Maschine gegen neue Slammer antreten. Denn das Projekt tourt noch bis November durch mehrere Städte von Hamburg über Leipzig bis Karlsruhe. Die Maschine wird tausende weitere Texte verarbeiten. Dabei aber von KI zu reden sei missverständlich, so der Agenturchef. Denn hierbei gehe es nur um statistische Rechenleistungen. Es stecke daher wenig echte Intelligenz dahinter, ähnlich wie bei computergenerierter Musik oder Malerei. Was ihn persönlich beeindrucke, sei das High-End der KI-Forschung von Google.
Da gab es einen besonderen Moment, und zwar wie AlphaZero von Google DeepMind den Stockfish 8, den besten Schachcomputer der Welt, besiegt hat in 100 Spielen. Das Ding hat sich in 4 Stunden Schachspielen beigebracht, indem es immer wieder gegen sich selbst gespielt hat, um dann den besten Schachcomputer der Welt zu besiegen.
Heute haben Spracheleganz, die assoziative Dichte ihrer Texte und die Logik überzeugt.
Liebe Poetinnen, ich habe gute Neuigkeiten für euch. Ihr werdet noch nicht wegdigitalisiert, noch werdet ihr gebraucht. Die KI ist da, sie dichtet bereits, aber es gibt tatsächlich noch etwas Potenzial.
Unter den rund 260 Menschen im Saal ist auch die Informatikerin Susanne Schwarz, die sowohl den Vortrag als auch die Diskussionen rund um KI verfolgt.
Ich interessiere mich sowohl für Poetry Slams als auch für KI, weil ich aus dem IT-Bereich komme. Und dann dachte ich mir, interessiert mich ja doch mal, wie weit die Bots so sind, ob man es noch unterscheiden kann. Weil die Angst ja doch groß ist, dass gerade in der Kunst irgendwie es langsam schwierig wird, das zu unterscheiden. Aber ich glaube, wir sind noch auf einem guten Weg. Also noch sind die Menschen schlauer.
Aber die Sicherheit könnte trügen, denn die digitalen und humanen Welten werden sich weiter verschränken. Weniger im Bereich der Poesie, aber ganz bestimmt im alltäglichen Sprachkontakt. Es wird sehr schnell sehr viel schwieriger werden, zu entscheiden, ob man gerade mit einem Menschen oder einer Maschine kommuniziert. Theresa Sperling.
Ich glaube, dass sich das schon annähern kann. Also die Sprache der künstlichen Intelligenz und die Sprache der zukünftigen Generation. Und wenn das passiert, dann wird künstliche Intelligenz auch viel stärker in der Lage zu sein, Lyrik zu verfassen. Es ergibt nur gar keinen Sinn, weil hinter einem lyrischen Text steckt immer ein Drang des Individuums, sich biografisch auszudrücken oder sich gesellschaftlich auszudrücken. Und dieser Drang fehlt der künstlichen Intelligenz sehr vollständig.
Bot or not, künstliche Intelligenz gegen echte Kreativität. Hildeweg hat ein Poetry Slam Special im Braunschweiger Haus der Wissenschaft besucht. Weitere Veranstaltungen sind im Lauf des Jahres unter anderem in Hamburg, Leipzig, Berlin und Karlsruhe geplant. Und nun schaut Tobias Wenzel noch einmal in die Kulturseiten dieser Woche und danach drängte sich eine Frage auf.
Haben Sie, liebe Hörer, gerade das Gefühl, thymotisch unterversorgt zu sein? Der AfD-Politiker Marc Jongen hat behauptet, Deutschland leide an einer thymotischen Unterversorgung, dem Land mangele es an Wut und Zorn, an Thymos. Das altgriechische Wort bedeutet auch Bereitschaft und Entschlossenheit zum Kampf, klärte Jens Biski in der Süddeutschen Zeitung auf. Populisten sprechen gern von der thymotischen Unterversorgung, wenn sie gegen Flüchtlinge und die Presse mobil machen wollten. Jongen war Assistent des Philosophen Peter Sloterdijk. Der hat Jongen zwar mittlerweile als Hochstapler bezeichnet, aber Jongen bezieht sich auf Sloterdijks These, dass in der Geschichte Gesellschaften den Zorn vernachlässigt haben. Der Philosoph Gunnar Hindrichs hat nun in der Zeitschrift Merkur nicht nur den Begriff der thymotischen Unterversorgung kritisiert, sondern auch Sloterdijk. Der habe die drei Anteile, die Platon der Seele zuschreibt, nämlich einen vernünftigen, einen begehrenden sowie einen mut- und zornartigen Anteil, auf unzulässige Weise gegeneinander ausgespielt. So gehe die geistige Offenheit verloren. Die SZ zitiert Gunnar Hindrichs so: Die Bemühung des Thymos bemüht den Bürger, der das Gemeinwesen zerstört. Die große Unterversorgung, mal unterstellt, mal tatsächlich vorhanden, hat überhaupt die Feuilletons dieser Woche bestimmt. Wer bisher geglaubt hatte, die SPD sei unterversorgt, wenn es um große Ideen für die Zukunft geht, den versuchte Barbara Dribusch in der Taz, weniger als Journalistin, mehr als Aktivistin, eines Besseren zu belehren. »Schämt euch, Wähler«, setzte sie anlässlich des Rücktritts von Andrea Nahles zu einer Publikumsbeschimpfung an. »Keine Partei ist mit einem so hohen Anspruchsdenken konfrontiert wie die SPD. Und wenn Mama und Papa dann nicht mehr liefern können, dann gibt's eben kein Kreuzchen mehr«, schrieb Dribusch äußerst thymotisch. »Dann ergötzt du dich am darauf folgenden Spektakel, wenn eine Partei sich selbst zerlegt. Wie eklig ist das und wie regressiv?« Nicht als eklig, aber als infam bezeichnete Alex Rühle in der Süddeutschen, was die Bloggerin des Jahres 2017, Marie-Sophie Hingst, getan hatte. Klarer Fall von Unterversorgung, von Mangel an gängigen Moralvorstellungen. Der Spiegel hatte aufgedeckt, Hingst hat ihre angeblich jüdische Familiengeschichte samt 22 Holocaust-Opfern erfunden. Tatsächlich stammt sie aus einer evangelischen Familie. Über ihren Anwalt berief sie sich auf die künstlerische Freiheit. »Es handelt sich um Literatur, nicht um Journalismus oder Geschichtsschreibung«, zitierte Alex Rühle in der SZ aus der Erklärung und kommentierte sie so. Das ist ziemlich dreist. Ihren vermeintlichen Wert bezogen ihre Texte ja gerade daraus, dass sie auf den Erinnerungen einer Überlebenden fußten. Solch eine Lügengeschichte sei Wasser auf die Mühlen der Holocaust-Leugner und kontaminiere die echten Opferberichte. Hingst hat sich wohl auch ausgedacht, sie habe mit 19 Jahren in Indien ein Krankenhaus gegründet und später in Deutschland Flüchtlinge sexuell aufgeklärt. Zu diesem Thema gab sie Interviews, auch Deutschlandfunk Nova, und darüber schrieb sie unter anderem auf Zeit Online. »Vor 10 Jahren beschloss ich, Sexualaufklärung zu meinem Thema zu machen. Damals habe ich vor dem Spiegel das Wort Penis in 11 Sprachen geübt.« zitierte Alex Rühle in der SZ, um dann zu schreiben: Lassen wir Frau Hingst mit dem elfsprachigen Penis allein. Um stattdessen, wollte man ergänzen, über die dramatische Unterversorgung des Berliner Humboldt-Forums zu reden. Das werde im November als Geisterhaus eröffnet, prophezeite Jörg Henschel, ebenfalls in der SZ. Die geplante Ausstellung zum Thema Elfenbein werde nicht gezeigt. Die Klimaanlage konnte wegen der andauernden Bauarbeiten noch nicht eingestellt werden. Wer will da schon kostbares Elfenbein ausleihen? Wenn sich jetzt nicht noch schnell Ersatz aus dem Boden stampfen lässt, schrieb Henschel, bekommen die Besucher nun nur ein einziges Exponat zu sehen, das Schloss selbst. Wäre eine Eröffnung des leeren Hauses denn so schlimm? Fragte Boris Pofalla in der Welt. Es folgte ein Lob der inneren Leere. Nach so viel Unterversorgung, zum Schluss wenigstens etwas Überversorgung. Als die Pariser Kathedrale Notre-Dame noch brannte, war schon mehr als genug Geld für ihren Wiederaufbau da. Und dem Präsidenten mangelte es auch nicht an Tatendrang. Emmanuel Macron beschloss einfach mal, Notre-Dame in nur 5 Jahren wieder aufzubauen. Allerdings schöner, mit einem moderner anmutenden Spitzturm. Das wiederum spaltet nun das Land, wie Gero von Randow in der Zeit berichtete. Die Medien hätten allerdings den Volkszorn, also den Thymos, angestachelt, indem sie abenteuerliche Entwürfe von Architekten, darunter ein Glasdach, vorgestellt hätten. Viele Franzosen verständen auch nicht, dass der Wiederaufbau am Denkmalschutz vorbei erfolge und von einem pensionierten Armeegeneral aus dem Élysée-Palast heraus koordiniert werde. »Stellen Sie sich mal vor«, schrieb von Randow, »das Dach des Kölner Doms wäre abgebrannt und Angela Merkel hätte nun gesagt, den bauen wir jetzt schöner als bisher, auch ein bisschen moderner und zwar ganz schnell, da gibt's auch schon einen Bundeswehrgeneral im Kanzleramt und an die Gesetze braucht er sich nicht zu halten. Was würden die Leute wohl sagen, dass sie verrückt geworden ist?«
Tobias Wenzel hat für Fazit die Feuilletons dieser Woche noch einmal gelesen. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche zum Song Days of the Years der New Yorker Feliz Brothers eine gute Nacht und ein schönes Pfingstwochenende.